der Spur. Alles, was in der Transport- und Nutzfahrzeugbranche wichtig ist. Trends und smarte Ideen von Insidern für Insider. Ein Podcast von Lastauto Omnibus, powered by SAF Holland.
Im ersten Teil des Gesprächs haben Carsten Taube und Oliver Trost das Thema Elektrifizierung angesprochen. Die Frage von Oliver Trost war, 10% aller Dienstfahrzeuge sollen bis Ende Q2 voll elektrisch sein. Wie sieht es aus?
Ich kenne die Zahl im Detail jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich glaube, jede dritte Neubestellung auf jeden Fall. Ja. Jede dritte Neubestellung. Und dieser übrigens, wir haben gesagt, wenn wir was elektrisch machen, dann machen wir es mit vernünftigen Tankstellen, dann machen wir es mit Ladesäulen, dann machen wir es mit Ladesäulen, die zugänglich sind, dann machen wir es auch mit voll elektrischer Flotte. Und da ist, glaube ich, der Bestellanteil, Stand vor 4 Wochen, 6 Wochen, der ist extrem hoch schon. Also die, die nicht permanent mit langen Strecken konfrontiert sind. Und ja, ich erlebe das selber. Ich war gerade letzte Woche, das haben wir gerade bei uns auf unserer Nagel-App und auch als Pressemitteilung rausgebracht, bei einem großen Kunden, Maultaschen unter anderem fabriziert.
Fantastisch, ja. Das sind 10 Kilometer von uns, da hättest du vorbeikommen können.
Und das ist, und da haben wir eine Vertragsverlängerung gefeiert, so ein bisschen, und auch unterschrieben. Und in dem Kontext, da bin ich mit meinem E-Auto hingefahren und von Münster aus in Westfalen, da wohne ich nun mal, von Münster aus und hin und her sind es 1.100, 1.200 Kilometer. Das ist dann schon anstrengend an einem Tag. Ja, ich bin morgens früh los und abends spät zu Hause gewesen. Das ist dann schon anstrengend mit den Ladestops. Also ja, die Leute bestellen häufig, gerade auch die im Vertrieb sind, die permanent im Außendienst sind, die im Real-Estate-Bereich arbeiten, von Lager zu Lager, von Baustelle zu Baustelle. Wir haben ja jede Menge Baustellen zurzeit, auch um Projekte im Fluss. Das ist das Schöne. Aber wenn du da permanent hin und her pendeln musst und weite Strecken im Ausland unterwegs sein musst, dann ist das noch schwierig, muss man ganz klar sagen. Dann ist das auch ein zeitliches Thema. Ja? Und in dem Fall, glaube ich, ist das sehr, sehr gut bei uns umgesetzt.
Aber jetzt lieferst du mir natürlich, wie ich auch gehofft habe, die perfekte Vorlage, weil mich interessieren weniger eure PKWs, eure Dienstwagen. Mich interessiert natürlich viel mehr, was tut sich mit der LKW-Flotte? Und ja, dein Plädoyer für Zeittreue, viele Kilometer, das ist ja natürlich genau das, weshalb viele Unternehmer, mit denen ich spreche, sagen, bevor ich einen elektrischen Truck bestelle, ich glaube, das dauert noch. Ich habe jetzt noch mal Diesel bestellt. Das ist das, was ich ganz häufig im Moment höre. Wie geht ihr mit dem Thema um?
Wir bestellen natürlich auch Diesel. Ja. Das ist gar keine Frage. Natürlich bestellen wir Diesel. Wir haben 7000 Truckbewegungen jeden Tag mit vielen eigenen Autos, mit vielen eigenen Trailern und mit vielen Subunternehmern und Partnern des Unternehmens Nagel. Ja. Und natürlich fahren wir Diesel. Ja. Und das ist der überwiegende Teil der Flotte, ist natürlich Diesel. Aber wir sind absolut offen für dieses Thema. Mhm. Und wir haben verschiedenste elektrische, aber auch, wir sind auch technologieoffen, auch andere Fahrzeuge getestet. Wir haben voll elektrische Fahrzeuge getestet. Wir haben elektrische Zugmaschinen getestet mit einem Dieselaggregat versehenen Anhänger oder Trailer, wie wir das nennen natürlich. Ja. Und wir haben also wirklich jede Technologie von Wasserstoff, von LNG und alles Mögliche im Einsatz. Es lässt sich subsumieren, dass natürlich das Thema Anschaffungspreis ein ganz zentrales Thema ist. Und das sind wahrscheinlich die Unternehmer, mit denen du auch sprichst, die werden sagen, es ist einfach unglaublich teuer. Ja. Und natürlich ist jeder Kunde begeistert, wenn wir mit einem grün gefärbten LKW bei ihm vorfahren. Ja, wir dürfen es in der Regel nur nicht abrechnen. Das ist natürlich dann schwierig. Weil
ja, das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren auf Dauer.
Das ist allein auch schon, den Preis natürlich nach oben treibt und nach oben treiben würde. Trotzdem tun wir es. Und ich will auch nicht alle Kunden in einen Topf werfen. Es gibt durchaus auch Kunden, mit denen wir sehr interessante Gespräche führen und mit denen wir ja auch sehr interessante Tests, zum Beispiel im Süden mit einem großen Schokoladenhersteller, wo wir das umgesetzt haben, wo wir im Shuttle-Verkehr fahren. Und das ist das ganz Entscheidende, Olli. Genau. Wir fahren 60 Kilometer hin und her, Produktion, Lager, Lager, Produktion. Und wir können an beiden Seiten laden. Ja,
dann so, ist das auch ist ein No-Brainer.
Ja, genau. Das ist einfach.
Ja.
Das ist einfach, kostet Geld, kostet deshalb für uns nicht signifikant mehr im täglichen Betrieb, weil wir sagen, wir haben eine PV-Anlage auf Lager 1 und dann hast du eine PV-Anlage auf Lager 2 und dann kannst du die eigen einspeisen und kannst dann dort laden. Kostet auch Geld, natürlich, eine PV-Anlage kostet Geld, etc. Ja, ja, aber der Strom, den wir abzweigen, ist ja ein Bruchteil dessen, was wir an Strom produzieren, zum Beispiel für den Betrieb des Lagers. Ja. Und da wir hier immer von gekühlten Lägern sprechen, bei uns in der Leben eigentlich immer temperierten Lägern, bis gekühlt und tiefgekühlt sprechen, ist das natürlich ein schöner Beitrag, eine PV-Anlage, da ein schöner Beitrag auch zur Lagerversorgung. Davon greifen wir einen Teil an. Mhm. Das haben wir zum Beispiel ganz, ganz toll umgesetzt in Bochum. Da fährt ein 18-Tonner, da haben wir einen E-LKW, einen vollelektrischen LKW, einen 18-Tonner tatsächlich übernommen. Das war der erste bei uns in der Flotte. Das haben wir mit einer großen Ergänzung unserer Photovoltaikanlage dort noch eingeweiht, gemeinsam auch mit dem Hersteller zusammen. Der ist jetzt, glaube ich, 8 Monate, das ist ungefähr 6, 8 Monate her, ist der LKW im Einsatz. Der fährt im Nahverkehr, der fährt seine Stops. Die Fahrer sind übrigens begeistert.
Ja, ja,
die, Fahrer finden das, die Fahrer finden das super.
Ja, ja, das fährt sich einfach toll, klar.
Ja,
macht Spaß, und das ist leise, perfekt.
Ja, ich bin, also vom Fahrverhalten finde ich es auch super, ne? ganz ehrlich.
Ja.
So, aber ganz ehrlich auch auf die Strecke, auf 300 Kilometer, auf 400 Kilometer, auf 500 Kilometer, von Hamburg nach München in die Hubs zu fahren, das ist noch extrem schwierig. Das muss man ganz klar sagen. Und übrigens, da geben die Hersteller heute ja auch realistische Reichweiten an.
Ja.
Aber du musst eben auch sehen, du musst eben auch dann lagen drin in der Reichweite.
Ja, klar.
Du hast ja eine ganz andere KW-Anzahl in so einer LKW-Batterie, als du die in einem PKW hast. So, also du kannst ja nicht an eine ENBW-Säule fahren oder an eine Aral-Säule, um mal den Wettbewerb hier auszuschalten, oder Ionity. Das geht ja nicht so einfach. Du kannst ja nicht an die PKW-Ladesäule fahren.
Kann man schon, muss man aber abkuppeln. Aber es kostet Zeit.
Ja,
also wir haben es in der Redaktion schon mal gemacht, weil es nicht anders ging. Aber
das wird extrem schwierig. Und das ist ja ein Produktivitätsverlust, den kann ja keiner mehr bezahlen. Ja.
Weil jetzt haben wir das Thema. Jetzt haben wir das Thema, die Autos kommen nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Infrastruktur tut sich was, aber alles viel zu langsam. Heißt aber doch im Prinzip, wir haben ja mal eingeleitet mit geändertem Konsumentenverhalten. Wir werden an der Stelle vielleicht ein Stück weit auch eine Enttäuschung der Gesellschaft haben, weil es den dieselgetriebenen Truck noch sehr viel länger geben wird, als auch im Straßenbild, im Stadtbild, als den Verbrenner-Pkw. Ich glaube, das wird sich jetzt wirklich ein Stück weit entkoppeln in den nächsten 3, 4 Jahren.
Du, Olli, ich weiß auch gar nicht, ob ich das so negativ formulieren will. Ich persönlich, ich würde sagen, der Diesel ist ein toller Motor. Das ist ein ausgereifter Motor. Das ist ein sparsamer Motor. Wir sind mittlerweile bei, weiß ich nicht, 25, 26 Litern auf 100 Kilometern voll beladen. Mhm. Das sind Dinge, wir trainieren unsere Fahrer. Unsere Fahrer werden ausgebildet. Die fahren alle energiesparend. Wir haben elektronische Abregelsysteme. Nicht wie manche der Kollegen, die man manchmal auf der Autobahn sieht, wo ich Schwierigkeiten habe, die mit meinem E-Pkw zu überholen. Mhm.
Weiß gar nicht, von wem du sprichst.
Natürlich nicht. Und das muss man einfach an der Stelle mal sagen dürfen. Und da habe ich ganz einfach auch gar keine Bedenken. Der Motor ist ausgereift. Ich würde genauso mit Herzblut heute einen Diesel fahren. Es ist einfach schwieriger noch. Und das auf dem LKW, der ja sowieso, und jetzt lass uns einfach auch mal die politischen Rahmenbedingungen und die gesetzlichen Rahmenbedingungen beleuchten, der sonntags nicht fahren darf. Wir haben Sonntagsfahrverbote, wir haben Ferienfahrverbote und wir haben in vielen Bereichen, das vergessen fast alle, Nachtfahrverbote. Wir haben Frequenzeinschränkungen für die Anfahrt, Anzahl von Lkw zu gewissen Zeiten an unsere Läger, beispielsweise Umschlagpunkte. Das gilt für alle Wettbewerber auch, für alle Mitbewerber und Mitanbieter auch. Das haben wir. Und wir haben Lenkzeiten.
Yep.
Und wenn man das alles mal in einen Topf wirft und sagt, naja, ist denn jetzt die Stunde Ladezeit Pause gewesen, ja oder nein? Ich habe die klare Antwort noch nicht auf dem Tisch gehabt, ganz ehrlich gesagt. Nee. Und dann der ökonomische Nachteil. Der ökologische Vorteil ist klar, hoffen wir alle. Mhm. Es gibt ja da auch Unkenrufe, dass ein batteriebetriebenes Fahrzeug zu produzieren Ist auch nicht ganz so ökologisch. Ja. Das will ich gar nicht diskutieren. Da bin ich kein Fachmann. Mhm. Ja? Aber man hört es und ich lese das eben auch. Aber der ökonomische Nachteil, ja, darüber müssen wir auch diskutieren. Ja, wir müssen eben überlegen, kann ich mir für 300.000-400.000 Euro einen LKW kaufen, je nach Technologie, wenn ich den anderen für 100 oder 120 kaufen kann.
Ja.
Das muss ich ja auch wieder reinfahren.
Ja, das meine ich. Wir brauchen einfach eine offene Diskussion. Zum einen, welche Vorteile hat der Diesel und welcher wird er auch lange noch haben? Wie können wir neue Antriebskonzepte, jetzt Elektrifizierung in dem Fall, wie können wir die einsetzen? Und wenn du mit so mit Anbietern sprichst, die in dem Bereich unterwegs sind, die sagen mir mal, Olli, es gibt zwei Geschichten und die werden sich auch nicht verändern. Elektromobilität ist schwerer, also es geht auf die Nutzlast und es wird teurer sein. Auch wenn es noch deutlich billiger wird und Batterien werden sich natürlich noch verbessern oder mehr Leistungsdichte und. Und dann wird es auf die Preise natürlich durchschlagen, aber es wird teurer bleiben, langfristig. Ja. Und dann bedeutet es, dass sich Transporte natürlich verteuern werden müssen. Ja. Allein deshalb, wir machen da gar keine andere Diskussion jetzt noch auf, dann kommen wir nicht zum Ende. Aber allein, wenn man das so möchte, wenn wir elektrischen Truckverkehr haben wollen in Zukunft, dann werden wir uns mit dem Thema Gewichte und wir werden uns mit dem Thema Kosten auseinandersetzen müssen. Alle, weil es am Ende fährt keiner deiner Trucks fährt, weil jetzt gerade so schön sonniges Wetter ist, sondern weil irgendjemand was bestellt hat, weil ich im Supermarkt was kaufen möchte beispielsweise.
Genau. Ja. Und wir dürfen einen Fakt nicht vergessen. Du musst auch überlegen, das ist die Spezialität bei uns, dass wir ja aktiv gekühlte Trailer haben.
Ja.
Das ist ja nochmal ein ganz anderes Wort an der Stelle,
weil wir
natürlich den Trailer mit 34 Paletten beispielsweise vom Produkt an Bord, dass wir diesen aktiv zu kühlen haben. Das passiert heute über Diesel und das müssten wir dann in Zukunft elektrisch tun. Und dann stell mal so einen Trailer, weil der über Nacht irgendwo bleiben muss, weil der irgendein Slot verpasst hat.
Ja, klar.
Stell den mal auf irgendeinen Parkplatz, da muss der auch an die Steckdose.
Ja.
Das wird also, und das wäre auch ein bisschen schizophren, wenn wir hier vorne die super Elektromaschine haben in Zukunft, ja, und hinten haben wir den Diesel durchs Kühlaggregat, das ist eigentlich auch kontraproduktiv.
Nein, das passiert natürlich jetzt, aber das
weil
kann...
Weil wir alles noch testen, kann, weil wir noch nicht am Ende der Technologie sind und angekommen sind und es noch nicht wirklich zuverlässig flächendeckend, und ich rede ja nicht nur über Deutschland, wir fahren ja auch grenzüberschreitend.
Ja.
Nicht nur über Deutschland, sondern flächendeckend hinbekommen.
Ja, da haben wir noch viel zu tun. Wir haben auch kommunikativ viel zu tun. Das Schöne ist ja in den letzten Jahren, als wir dachten, als Elektrifizierung als Thema noch gar nicht so groß war, haben wir ja eigentlich eher davon noch geträumt, dass wir mit den Trucks komplett autonom unterwegs sein werden. In meiner Wahrnehmung ist das Thema nicht weg, aber es ist ein Stück weit runter priorisiert, weil man am Ende natürlich noch mehr Hindernisse gefunden hat, als man bisher so dachte, ob das ein Wetter ist in Europa, wo es auch mal regnet, wo man mal eingeschränkte Sichtbedingungen hat, ob das dann doch die Invest sind, um die Trucks so auszurüsten, dass sie komplett autonom unterwegs sein können. Ihr habt natürlich viele Verkehre. Du hast von dem Schokoladenfabrikanten gesprochen, der ist vielleicht so 20 Kilometer von hier, sehr gute Schokolade übrigens, wo ihr Shuttle-Verkehre macht. Da kann man natürlich, das wären ja so Bedingungen, wo man sagt, okay, da könnte man vielleicht mal beginnen damit, oder?
Ja, das wäre sicherlich ein Einsatz oder ein Einsatzzweck, worüber man nachdenken könnte. Definierte Strecken, wenn sie dann wirklich auch vielleicht abseits der Hauptverkehrsströme stattfinden. Stand heute, muss ich dir ganz ehrlich sagen, bin ich immer wieder ernüchtert in diesem Thema. Ich sehe das genauso wie du. Es wird kommen. Wir sehen auch das positiv natürlich. Wir reden dann über Fahrermangel, wir reden über alle diese Themen, die uns ja in diesem Kontext eigentlich auch beschäftigen.
Ja.
Ich sehe die Technologie und mit dem Druck, der hinter so einem LKW steht. Und ich sehe auch, dass ich mit einer gewissen Geschwindigkeit, und ich gebe zu, die Autohersteller mögen das alles auch kurzfristig in den Griff kriegen. Ja. Wenngleich mir fehlt der Glaube, weil ich bin schon mal mit Vollgas aus einer Kurve gefahren, weil das System erkannt hat, jetzt ist hier Geschwindigkeit aufgehoben und hat aber nicht erkannt, dass ich mich gerade in einer Kurve befand und hat beschleunigt.
Okay.
Oder wir reden, wir fahren auf diesen berühmten Stau zu und wir müssen so einen 40-Tonner zum Bremsen bekommen. Ja? Ganz davon ab, wenn wir über die Nutzlastanhebung mal reden, für die ich ja auch seit einigen Jahren bereits kämpfe, auf die 44-Tonnen-Zulassungsthematik, wenn wir darüber sprechen wollen, da wird der Wagen noch mal schwerer. Ja. Also es gibt die automatischen Bremssysteme. Ich war bei allen Herstellern auf den Teststrecken. Ich habe da überall schon drin gesessen. Ich habe auch überall eine Vollbremsung erlebt. Und da hast du die Nase wirklich an der Frontscheibe.
Ja, ja.
Aber das ist so. Das hast du selber wahrscheinlich auch schon erlebt und gesehen.
Absolut, ja.
Das ist so. Aber vollautonomes Fahren im deutschen Straßenverkehr. Ich rede nicht mal über Innenstädte, aber im deutschen Straßenverkehr mit allen Unwägbarkeiten und Hindernissen, die da auftreten können, wird es irgendwann geben, bin ich auch davon überzeugt. Ich glaube, da muss die Kameratechnik noch viel besser werden, viel zuverlässiger werden. Auch genau wie du sagst, witterungsbedingt. Manchmal gehen die Scheibenwischer an und kein Mensch weiß warum. Da ist irgendein Sensor, der nicht funktioniert. Ja. Wenn bei irgendeinem Menschen, der aus Versehen auf die Straße läuft, ein Sensor nicht funktioniert, dann sehe ich das extrem schwierig.
Absolut.
Und das ist ja passiert. Das ist ja auch in den USA passiert.
Absolut.
Das ist auch bei Autos in den USA passiert. Ja. Die autonomen claimend gefahren zu sein. Ich glaube, dass es in Kolonnenverkehren, das ist Platooning, diese Kolonnenverkehre, die wir schon mal angesprochen haben, auf der Autobahn, auf ausgewiesenen Teststrecken, auf geradeausläufen, auf der rechten Spur, dass es das alles geben mag. Und zwar schneller, als ich es mir heute vorstellen kann. Ich würde sagen, im Zeitraum, wenn wir uns in 10 Jahren wieder hören, hat sich sicherlich was verändert.
Ja, damit Sicherheit.
Fundamental, keine Ahnung. Da bin ich wirklich total gespannt. Und ob ich mich fundamental irre und wenn ich sage, ich wäre da sehr, sehr vorsichtig, ob ich sagen würde, dir heute sagen würde, in 5 Jahren fahren wir autonom mit den ersten Lkw als Nagelgruppe durch Deutschland. Ich habe meine Zweifel. Ich meine das aber nicht so negativ, wie es vielleicht klingt. Das ist einfach eine ehrliche Meinung. Genauso positiv, auch eben zurück auf die Elektrifizierung, ein Satz. Wir sehen das absolut positiv. Ja. Wir unterstützen das. Wir machen, was wir können. Und wir investieren da auch. Es ist einfach eine Frage jetzt der Umsetzung, der Implementierung, der politischen Unterstützung,
vielleicht
auch der Förderprogramme. Wir haben gesehen, auf einmal kriegst du Riesenrabatte auf E-Autos, wenn du sie jetzt kaufen willst, weil die Förderprogramme ausgelaufen sind.
Mhm.
Ja.
Merkwürdig. Man weiß ja, welche Effekte dann da sind,
sofort. Genau.
Ja, klar.
Also natürlich. Das brauchen wir, wenn wir das ernst meinen, die Energiewende, dann brauchen wir hier auch andere Rahmenbedingungen. Und das Gleiche gilt für das autonome Fahren. Und Gott behüte, dass da irgendetwas passiert, wo wir es wirklich nicht brauchen und nicht sehen wollen. Mhm. Denn dann ist so ein Ding gleich wieder obsolet.
Ja, das ist richtig. Das ist absolut richtig. Und um das noch zu ergänzen, es fließt natürlich bei den Herstellern in die Erweiterung der Assistenzsysteme, fließt nach wie vor viel Entwicklungsgeld, aber in die, ich sag mal, Neugestaltung der Antriebsstränge fließt noch deutlich mehr Geld und auch deutlich mehr Manpower. Da ist einfach auch eine Priorisierung passiert in den letzten Jahren. Und wir werden jetzt in eine Situation kommen, dass große Hersteller lieferfähig sind mit Sattelzugmaschinen, die wir alle brauchen. Und wir vermutlich dann im nächsten Jahr irgendwo stehen und sagen, ja, wie kriegen wir denn den Verkehr hin? Wie kriegen wir den Strom auf unsere Betriebshöfe? Was mache ich, wenn ich eine Relation habe, wo ich zwischenladen muss? Wo kann ich das überhaupt machen? Da gibt es natürlich dieses Konsortium, was die Korridore ausstatten will. Die sagen natürlich auch, wir arbeiten, wir machen, wir tun. Aber es wird natürlich nicht irgendwann Bang machen, ist kein Big Bang, sondern ist auch da entsprechend eine Evolution. Und ich bin da ganz bei dir. Auch die politischen Rahmenbedingungen müssen natürlich stimmen, wenn wir das wollen. Dann müssen wir auch die Leitplanken so setzen, dass die Entscheidungen in die Richtung fallen. Definitiv. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Wir haben noch das ganze große Thema Nachhaltigkeit. Und da gucken wir natürlich auch noch kurz drauf. Du hast da vorhin auch schon mal angedeutet, mit euren Lägern habt ihr natürlich dort auch, ja, ich sag mal, einen Schlüssel in der Hand, Dinge schon umzusetzen. Und ich weiß, ihr habt natürlich auch schon ganz viel umgesetzt, um dort, ja, ressourcenschonend, so gut es geht, unterwegs zu sein. Gib uns da doch noch mal einen Einblick.
Sehr, sehr gerne. Also wir haben neben dem Elektrifizierungsthema, was wir gerade, denke ich, ausführlich behandelt haben, haben wir das größte Modernisierungsprogramm in der Firmengeschichte der Nagelgruppe. Übrigens mit absolut toller Unterstützung unseres Verwaltungsrates mit seiner Vorsitzenden Marion Nagel. Da sieht man es schon am Namen, und natürlich auch der Familie Tobias Nagel und Beatrice Mentis haben wir dieses Programm genehmigt bekommen. Da muss man wirklich sagen, Chapeau, in so einer Zeit, auch in der Zeit, in der wir uns befinden. Ich glaube, VUCA sucht seinesgleichen. Ja, also definitiv. Ich habe das in meiner Karriere sicher nicht erlebt. Und Olli,
niemand.
Ich bin da auch nicht mehr ganz neu. Also insofern.
Wir haben 2008, 2009 bei der Wirtschaftskrise, Finanzkrise haben wir schon gesagt, hu, das ist schon ein Brett. Aber so im Nachhinein war das Kindergeburtstag. Also
genau. Die schwarzen Schwäne haben sich verbündet und zu einem Rudel zusammengetan in den letzten Jahren. Das ist ja irre, was da auf uns zugekommen ist an exogenen Faktoren. Übrigens auf alle Unternehmen zugekommen ist. Ja. Da gibt es, glaube ich, keine Gewinnler und Krisengewinnler. Ich kann das auch gar nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Das möchte ich mal an der Stelle auch sagen. Was wir aber getan haben, wir haben dieses riesen Modernisierungsprogramm losgetreten und das beinhaltet mehrere Facetten. Und die sind alle im Grundsatz auch auf das Thema Nachhaltigkeit ausgerichtet oder bedienen das Thema Nachhaltigkeit. Und zwar nicht als Floskel, sondern tatsächlich inhaltlich. Also erstmal bauen wir neu. Wir haben Kühlläger. Wir haben über 130 Standorte in Europa und wir werden diese Standorte nach und nach modernisieren. Neubauten oder ertüchtigen, indem wir neue Kälteanlagen anbauen. Es gibt sowieso eine EU-Verordnung, wo wir bis 2030 umweltfreundliche Kältemittel. Also das sind 30 Millionen übrigens. Mhm. Ja. Nur für uns mal eben 30 Millionen Investment. Das ist ein riesiger Betrag. Aber wir erneuern gleich die Kälteanlagen. Und wir machen sie damit energiesparsamer, energieschonender und sparen wirklich Energie an der Stelle ein. Und das zahlt auf diese Nachhaltigkeitsstrategie ein. Photovoltaikanlagen. Auf alle Anlagen, die neu gebaut werden, kommt eine Photovoltaikanlage. Sonst wird sie nicht mehr neu gebaut. Wir betreiben in Bochum, wir hatten es vorher schon mal, wir betreiben eine der größten Photovoltaikanlagen in der Republik und sicherlich in Nordrhein-Westfalen. Die haben wir mit großer Aktion damals schon mit dem Andreas Pinkwart in Nordrhein-Westfalen eingeweiht und haben sie jetzt nochmal erweitert. Also jetzt nochmal richtig was dazu gebaut an Fläche. Und da ist so viel Strom da, dass wir das jetzt erstmalig auch angereichert haben mit Batteriespeichersystemen zum Beispiel. Wir nutzen den Strom, wir speichern, und zwar groß. Ne? Das sind also richtige, das ist keine kleine Batterie für die Taschenlampe, sondern das sind richtig große Batteriespeicher. Und die speichern den Strom und erlauben uns, den Strom eben dann auch subsequent abzunehmen, wenn die Sonne mal nicht scheint. Und das ist ein unglaublicher Gewinn, kostet Geld, aber es ist ein unglaublicher Gewinn in Sachen Einsparung von Energie und Nachhaltigkeit.
Ja.
Dann haben wir Bestandsanlagen, jede Menge Bestandsanlagen, eigengemietet, gibt beides. Ja. Und diese Anlagen prüfen wir alle durchgängig auf Tauglichkeit. Das ist ein Trugschuss, leider, dass man sagen kann, man kann überall eine Photovoltaikanlage draufnageln, sozusagen. Das kann man nicht tun, sondern da muss die Statik herhalten, etc. Das hat übrigens zwei Effekte. Wenn du eine Photovoltaikanlage drauflegen kannst, sparst du automatisch auch Energie, weil du quasi eine Schicht drauf machst aufs Leitung. Das hört sich ganz witzig an, ist aber tatsächlich
eine zusätzliche Dämmung, meinst du?
Verbunden mit einer neuen Kälteanlage im besten Fall und dann vielleicht auch noch einem Energiespeicher, zahlt deutlich ein auf die Nachhaltigkeitsstrategie. Also ich denke mal, da sind wir ganz, ganz prima unterwegs und da tun wir sehr, sehr viel. Dann haben wir eine der modernsten Lkw-Flotten im Einsatz. Das darf man an der Stelle auch nicht vergessen. Weg vom Thema Elektrik.
Ja, klar.
Aber wir tauschen permanent aus. Also wir haben Durchschnittsalter unter 3 Jahren in der Flotte. Das ist extrem jung.
Ja, das ist echt extrem jung.
Extrem ambitioniert. Du kennst auch andere Unternehmen. Ja. Und wir bauen. Wir tauschen ständig aus auf die neuesten Emissionswerte, auf den neuen Emissionsvorschriften. Wir tauschen permanent aus, tauschen unsere Trailer aus. Und natürlich mit jedem Austausch wirst du moderner, die Aggregate werden besser, die werden anders eingestellt, etc. Und das zahlt auch ein auf diese Strategie. Definitiv.
Puh, viel Information. Ich denke, es war eine ganze Menge interessante Infos dabei. Finde das immer sehr, sehr spannend, eben gerade auch aus der Sicht des Unternehmenslenkers. Bist du ja doch in wirklich vielen Themen auch sehr tief drin. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend bei so einer großen Struktur. Und ich denke, man kann erkennen, dass ihr unglaubliche Schritte in die Richtung macht und auf die, also ihr habt euch auf die Trends eingestellt. Also das kann man nicht anders sagen. Euch kann da nichts umwerfen, oder?
Umwerfen kann dann immer was. Wir wissen nie, was morgen passiert. Ja. Aber den Trends folgen wir gut, oder wir sogar teilweise sind wir sogar innovativ, wo wir sagen, wir sind sicherlich keine Trendführer, aber wir sind schon Pioniere an der einen oder anderen Stelle auch. Da möchte ich, das liegt mir unglaublich am Herzen, auch noch eins erwähnen. Das ist unser neues Corporate Venture, was wir neu gegründet haben, das Thema Liefer. Das hast du vielleicht über Social Media schon mal gesehen, wenn du in irgendeiner Form unserer Nagel-Gruppen-Account folgst. Weil ich glaube, das ist so ein Thema, das ist nachhaltig, das ist übrigens Elektrifizierung und das ist Employer Branding par excellence, weil das ist innovativ, das ist neu, da sind wir Pionier. Was wir machen, ist ja in Hamburg jetzt als Startup, also als wirkliches Corporate Venture. Wir haben das gegründet, wir haben die Idee übrigens auch entwickelt, mit einem eigenen Team, in-house entwickelt. Und wir liefern Kleinstsendungen in die Innenstadt. Und das machen wir eben nicht mit dem 40-Tonner oder mit dem 18-Tonner oder mit dem 20-Tonner, sondern das machen wir mit drei jungen Leuten, die sich und ein paar neue Mitarbeitern jetzt, die sich das ausgedacht haben. Wir haben eine Software selber entwickelt. Wir haben dort vier Lieferwagen, natürlich elektrisch, wo wir eine aktive Kühlung für Kleinstsendungen anbieten. Das heißt also alles, was wirklich im kleineren Rahmen distribuiert werden kann, Pakete etc., 0 Kilo bis 30, 35 Kilo, alles, was noch hebbar und auch handelbar ist in irgendeiner Form. Und das liefern wir an entweder Mikrohubs in Zukunft oder eben auch direkt zum Kunden mit E-Lastenrädern, wo wir eine aktive Kühlung anbieten. Und da sind wir Pioniere. Wir nehmen also nicht das Paket und packen Trockeneis rein oder Icepacks oder sonst was und kühlen passiv, sondern wir haben eine aktive Kühlung an in elektrischen Fahrzeugen und Lastenrädern. Und das wollen wir natürlich in alle Metropolregionen in Deutschland auch gerne ausrollen.
Das könnte was Spannendes sein, weil das Thema auch Lebensmittel, so richtig kommt das bei allem Lieferboom, kommt das ja noch nicht so richtig aus dem Knick. Da gibt es ja große Bestrebungen von allen im Prinzip. Ein großer Player aus Köln ist da schon relativ weit mit eigener Flotte, aber auch mit entsprechendem Investment. Und das hat natürlich das Potenzial, das nochmal zu demokratisieren, eure Idee. Sehr spannend.
Und mit denen sind wir im Gespräch, Weil die Idee, das auch wirklich noch mikrohubmäßiger aufbauen und wirklich zum Endkunden, im Moment ist ein B2B-Thema, aber stell dir mal vor, was daraus erwachsen kann. Also da ist the sky is the limit sozusagen. Ob wir das alles bedienen am Ende, ob wir das alles tun am Ende, weiß ich auch nicht. Vielleicht bleibt es auch ein B2B-Geschäft. Wir haben selber 700.000 Kleinstsendungen im System. 700.000 Kleinstsendungen im System.
Ja, genau. Ihr habt selber den Druck, genau.
Ja, wenn ich das alleine bewege, dann habe ich eine ganz andere Struktur. Ich bekomme eine ganz andere Nachhaltigkeit und ich bekomme eine ganz andere Kostenstruktur. Und übrigens auch Akzeptanz. Mhm. Das ist nicht schön, wenn der 40-Tonner, egal von welchem Anbieter er, durch die Innenstadt fährt. Ja?
Ist für den Fahrer auch kein Spaß, muss man ja auch fairerweise sagen. Genau. Macht jetzt nicht wirklich viel Spaß.
Nee. Genau, und das könnte eine Lösung sein. Und wir glauben fest daran.
Prima. Lieber Carsten, vielen Dank für das Gespräch. Da waren wirklich unheimlich viele Aspekte drin. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen gefallen. Auch. Sehr schön.
Danke.
Wunderbar.
War sehr, sehr schön. Vielen Dank.
Klasse. Dann sind wir mit dieser Folge durch. Ich darf mich bedanken und bleiben Sie in der Spur.
Das war In der Spur, der Podcast von Lastauto Omnibus, powered by SAF Holland.